Modern Politics, ein Podcast über Politik, Medien und Innovation von Jette Schmitz und Theresa Hein.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei Modern Politics.
Herzlich willkommen auch von mir.
Ja, heute haben wir eine etwas andere Folge, würde ich sagen, denn normalerweise haben wir ja immer einen Gast, aber wir haben jetzt über ein Jahr lang Podcast-Folgen mit Gästen aufgezeichnet und würden gerne damit unsere erste Staffel abrunden. Und darum haben wir gesagt, nachdem wir jetzt auch eine längere Sommerpause hatten und zwischendurch nicht so viele Folgen aufgenommen haben, dass wir jetzt zum Abschluss der ersten Staffel mal ein bisschen was über uns erzählen und über unsere Learnings aus dieser Staffel.
Genau, wir wollen noch so einen kleinen Recap machen. Also wir fragen ja immer die anderen Expertinnen und Experten, wie sie die politische Debatte oder die Social-Media-Kommunikation auch dabei einschätzen. Und wir wollen heute einfach mal so ein bisschen unseren Senf dazu geben. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns da auch heute zuhört und mit uns dann auch gemeinsam in eine zweite Staffel gehen werdet, wo wir das Konzept zum Ende hin auch noch mal ein bisschen erklären werden. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an und werden zu Beginn schon ein bisschen persönlicher, denn wir wollen auch mal so ein bisschen was über uns erzählen und da spiele ich den Ball doch direkt mal an Jette. Erzähl doch mal so ein bisschen, wo stehst du gerade beruflich? Was hat sich vielleicht auch bei dir in den letzten Monaten verändert und was sind vielleicht auch so deine größten Learnings, die du in deiner Arbeit auch gemacht hast?
Genau, ja, wir haben gesagt, wir steigen ein bisschen mit persönlichen Dingen ein, denn ihr habt uns auch bei Instagram Fragen geschickt, wir haben ja dazu aufgerufen und da ging es halt auch viel darum, was wir eigentlich so gemacht haben in letzter Zeit und wie wir die Bundestagswahl empfunden haben und so, und deswegen würde ich sagen, integrieren wir das da jetzt einfach mal. Genau, also ich habe ja seit Juni nicht nur im Bundestag gearbeitet, also da war ich ja die ganze Zeit beschäftigt für einen FDP-Abgeordneten. Ich habe aber dann nicht mehr nur im Bundestag gearbeitet, sondern auch für die Landespartei, für die FDP in Niedersachsen, einfach damit ich mich auch am Wahlkampf beteiligen kann, denn das kann man ja nicht, wenn man im Bundestag arbeitet. Das heißt, ich habe von Juni bis September eine sehr intensive Wahlkampfphase gehabt. Ich habe super viel gearbeitet, auch also ähnlich wie bei dir ja auch, Theresa, aber das war natürlich auch ein Grund, warum wir im Sommer jetzt nicht so aktiv hier waren beim Podcast, weil wir sehr viele andere Dinge zu tun hatten. Genau, und dann kam die Bundestagswahl und damit änderte sich dann natürlich alles, jetzt auch gerade für die FDP, denn wir sind jetzt wieder in einer sehr intensiven Phase der Regierungsbildung. Im Bundestag gibt es aber noch keine richtigen Sitzungen, also jetzt abgesehen von den letzten paar Wochen, wo sehr viele Corona-Maßnahmen beschlossen wurden. Aber insofern gibt es zur Arbeit im Bundestag, solange die Regierungsbildung läuft, eigentlich noch gar nicht so viel zu erzählen. Ich bin weiterhin auch bei der Landespartei beschäftigt, denn da gibt es nächstes Jahr auch eine Landtagswahl und ich bin da jetzt auch im Social-Media-Bereich mit dabei. Das macht mir auch super viel Spaß. Ja, und was wir jetzt auch noch gemacht haben, das kann man vielleicht auch schon mal erzählen. Theresa und ich, wir haben unseren ersten gemeinsamen Workshop zu dem Podcast gegeben, also haben festgestellt, dass da auch ein Interesse besteht. Das hat viel Spaß gemacht und ja, wie es bei mir jetzt konkret weitergeht in den nächsten Monaten, kann ich noch gar nicht so genau sagen, weil gerade im Bundestag ist alles ziemlich in der Schwebe. Aber bei dir hat sich ja auch ziemlich viel verändert.
Ja, auf jeden Fall. Also das war irgendwie doch ein ziemlich spannendes Jahr, muss ich sagen. Und es gab dann doch auch einige Veränderungen noch. Also mein Stand sozusagen vor den Bundestagswahlen war auch, dass ich in mehreren Projekten beschäftigt war, die sich auf die Wahlen bezogen haben. Also zum einen war ich bei der CDU Niedersachsen auch angestellt bis Ende Oktober und habe vornehmlich auch den digitalen Kommunalwahlkampf mitgemacht, was ich auch sehr interessant fand, weil das ist auch irgendwie immer so ein bisschen meine Aussage, die ich zum Beispiel auch in vielen Vorträgen gebe, ist, dass wenn man sich politische Kommunikation anguckt, dass es halt nicht immer nur um die Best Practices auf Bundesebene geht, sondern dass es halt natürlich auch die Landesebene gibt, die kommunale Ebene, die auch nicht zu unterschätzen ist. Und da fand ich es einfach total spannend, viele ehrenamtliche Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker im ganzen Land auch kennenzulernen, deren Geschichten auch zu versuchen, über die Kanäle auch der CDU Niedersachsen abzubilden. Das war total interessant. Dann habe ich mich auf einer weiteren Ebene im Bereich der Landespolitik mit der CDU in Mecklenburg-Vorpommern beschäftigt, was auch sehr spannend war. Und die Wahl ist leider nicht gut ausgegangen. Aber das war auch ein sehr interessantes Projekt. Und dann auch in dem Bundestagswahlkampf war ich vor allem für Friedrich Merz auch nochmal tätig, wo wir auch eine Kampagne entwickelt haben, gerade für den Hochsauerlandkreis und wo wir auch einfach gemerkt haben, dass es auch gerade in der politischen Kommunikation gut ankommt, wenn man wirklich auch regionale Bezüge spielt, gerade wenn man ein Abgeordneter oder ein politischer Kandidat ist, der aus seiner Heimat sozusagen kommt. Es kommen ja klar, alle kommen aus ihrer Heimat, aber das ist halt gerade in diesen Wahlkampfphasen total wichtig, ist auch so ein bisschen dieses Lokale hervorzustellen. Und das waren auch so ein bisschen meine Learnings, die ich halt auf diesen drei Ebenen betrachtet habe. Dann habe ich noch Kommunalwahlen in Hannover noch ein bisschen mitgemacht, auch medial, wo wir auch eine kleine Kampagne gestartet haben. Also das war wirklich total interessant, es war aber auch extrem intensiv. Und ich habe halt auch gemerkt, dass es halt auch teilweise, gerade wenn es, sage ich mal, um so große Kampagnen geht von Landesparteien, immer noch eine ziemlich große Herausforderung da ist, wirklich digitale Kommunikation passend einzusetzen und einzuschätzen. Ganz oft wird immer gesagt, Social Media ist total wichtig, ihr müsst Social Media machen. Aber ganz oft wird es irgendwie nicht in den anderen Medienmix wirklich mit aufgenommen, ne? Dass es eine logische Verknüpfung zur Presse gibt oder zu anderen Öffentlichkeitsformaten, weshalb ich mir dann auch gesagt habe, okay, die Zeit war wirklich sehr, sehr anstrengend, auch für mich persönlich. Und zum Ende September habe ich dann auch gesagt, okay, es muss jetzt irgendwie einen Cut geben. Den habe ich jetzt final Ende Oktober auch gemacht, dass ich auch bei der CDU Niedersachsen dann gegangen bin und jetzt, was das angeht, was komplett anderes mache und in einem Start-up arbeite, und mich da um Marketing- und PR-Aktivitäten kümmere. Ich arbeite weiterhin an meiner Promotion, bin jetzt aktuell auch wieder für Friedrich Merz tätig, weil es ja auch wieder um den Parteivorsitz geht der CDU, was hoffentlich dieses Mal klappen wird. Und mache weiterhin auch noch meine selbstständigen Projekte und Hannover Live, mein Blog. Es ist wirklich sehr vielseitig, aber ich versuche, mich so ein bisschen aus dem Politischen aktuell ein bisschen rauszuziehen, weil ich einfach gemerkt habe, dass ja, es ganz oft einfach sehr, sehr schwierig ist, dort Dinge umzusetzen.
Ja, kann ich total verstehen. Ist ja auch, ich meine, du machst es ja auch, also du bist ja in der Politik auch noch mal sehr viel länger tätig als ich, würde ich jetzt sagen. Schon, du hast es ja ein paar Jahre vorher auch nebenbei immer schon mal gemacht. Ja. Deswegen kann ich das auch total verstehen, dass man dann irgendwann auch mal was anderes machen will. Wo du vorhin sagtest, wie schwierig das teilweise auf kommunaler und auch auf Landesebene ist mit Social Media, das ist mir tatsächlich, also das war auch eins meiner Learnings aus dem Wahlkampf. Wir haben ja auch eine Sommertour gemacht und da merkst du dann eben, dass halt leider auf kommunaler Ebene ganz oft auch die Ressourcen nicht da sind. Also ich sehe, da sind wahnsinnig viele Instagram- oder Facebook-Accounts schon entstanden von kleineren Verbänden, aber dass es halt gar nicht die finanziellen Ressourcen einfach gibt, auch um das umzusetzen, weil halt wahnsinnig viel ehrenamtlich geschieht. Und ich finde, da, also ich kann das natürlich total nachvollziehen, die meisten Menschen haben einfach einen ganz normalen Job und machen halt nebenbei Politik einfach. Und ich finde es da manchmal wirklich schade zu sehen, dass man sich eigentlich, also wir denken uns hauptberuflich irgendwie ganz tolle Sachen aus, aber es gibt halt an ganz vielen Stellen einfach gar nicht genug Leute, die das umsetzen können. Ich finde, da hat man auch manchmal irgendwie gemerkt, dass es echt schade ist. Und ich hoffe, da entwickelt sich das auch noch ein bisschen weiter.
Ja, total. Und was ich dabei auch ganz oft sehe, ist so eine riesen Diskrepanz. Also sage ich mal, von den wirklich High-Professional-Praktikern, Klammer auf Agenturen, Klammer zu, die natürlich für sehr, sehr viel Geld auch für Wahlkämpfe zum Beispiel gebucht werden, die dann immer super Ideen haben, was man umsetzen kann, ne? Auf den, sage ich mal, Landes- oder kommunaler Ebene. Ja. Aber es braucht halt diese Übersetzer und es braucht die Ressourcen, es überhaupt umzusetzen. Und daran krankt es einfach so oft. Und das hat mich in der letzten Zeit dann auch total ernüchtert, weil ich mir gedacht habe, ich kann jetzt auch hier ein Riesenkonzept schreiben und sagen, wir machen jetzt drei Instagram-Lives und wir machen dies und das und einen Podcast und jenes. Aber das muss halt alles umgesetzt werden und es muss dann halt im Endeffekt auch ankommen und da muss man auch wirklich einfach gucken, dass man einfach auch, sage ich mal, effektiv ist in der Arbeit und ganz oft einfach wirklich noch Social Media an sich überhaupt nicht eingeordnet ist und das ist wirklich eine Herausforderung und ich weiß nicht, wie das gelöst werden kann.
Ja, das ist eine wirklich spannende Frage und da würde ich sagen, ich meine, wir haben ja viele dieser Fragen auch immer versucht zu beantworten in unserem Podcast und wir werden auch weiter daran arbeiten. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt vielleicht mal zu unseren Learnings aus unserer Staffel über, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die können wir auch gerne selber ja nochmal ein bisschen mit eigenen Learnings auch anreichern. Aber das war ja auch total interessant. Es war uns ja auch wichtig, immer so ein bisschen aus jedem Themenbereich einen Experten hinzuzuziehen. Und sage ich mal, die ein Key-Learning über alle Folgen hinweg, was Jette gleich auch noch mal ein bisschen mehr ausführen wird, ist, dass Politiker die Kommunikation über soziale Medien viel einfacher selbst steuern können, indem sie halt die Kanäle nutzen, ohne halt noch mal an Gatekeepern wie zum Beispiel Journalisten vorbeigehen zu müssen. Und das finde ich sehr interessant. Aber damit beschäftigst du dich ja auch viel jetzt, ne?
Ja, genau, das ist richtig. Also das ist auch was, ich überlege gerade, mit wem wir da als erstes drüber gesprochen haben. Ich glaube, das war mit Philipp Rösler, denn zu seiner aktiven Zeit in der Politik war ja, da gab es zwar schon Twitter und Facebook, aber da hat man das einfach im politischen Bereich noch gar nicht so stark genutzt. Und da war es wirklich so, da hat man wirklich eine Pressemitteilung eigentlich rausgegeben oder man hat mit dem Journalisten gesprochen. Und das heißt, die Kommunikation zwischen dem Politiker oder der Politikerin und der Öffentlichkeit fand direkt über den Journalisten statt. Und das findet natürlich heute auch noch ganz oft statt, gar keine Frage. Aber so habe ich das wahrgenommen, oder wir beide jetzt in unseren Gesprächen, es ist so, dass Politiker einfach jetzt anders steuern können, wie sie Inhalte und eine Agenda an die Öffentlichkeit bringen, indem sie auf Social Media was posten. Und ich finde, ich weiß nicht, ob es zu hart ist, davon zu sprechen, dass es die Gatekeeper-Funktion der Journalisten schwächt, aber ich würde sagen, es verändert sie. Denn man sieht ja auch, dass das Resultat ist, dass häufig Journalistinnen Informationen aus Social Media Postings beziehen. Also ein Tweet kann es in die Tagesschau schaffen. Anderes Beispiel, eine Konversation auf Clubhouse mit Bodo Ramelow, wo sich viele vielleicht noch daran erinnern, vor einem Dreivierteljahr, hat wahnsinnig viel Berichterstattung generiert. Also man sieht einfach, dass sich da ganz viel gewandelt hat und das ist einfach vor 10 Jahren noch nicht so gewesen. Und ich glaube, damit hat sich die politische Kommunikation durch soziale Medien ganz wesentlich geändert. Ich glaube, das ist was, was wir aus jeder Folge mitnehmen konnten. Sowas gab es einfach vor relativ kurzer Zeit noch nicht.
Ja, auf jeden Fall. Und damit geht ja auch wirklich einher, dass soziale Medien, das ist, würde ich jetzt auch mal sagen, ist einfach so ein Status quo, der jetzt festgeschrieben ist, dass soziale Medien ein ungeahntes Potenzial haben, auch gesellschaftliche Themen und Bewegungen zu multiplizieren. Und das finde ich persönlich auch teilweise gut, weil auch ganz oft über irgendwelche Tabuthemen auch gesprochen wird, die auf einmal dann doch den gesellschaftlichen Diskurs beeinflussen oder neben dessen auch die Themen Rassismus zum Beispiel, dass die wirklich auf vielen verschiedenen Ebenen behandelt werden und dass dann aber auch Politikerinnen und Politiker gar nicht mehr drumherum kommen, sich auch mit den Themen auseinanderzusetzen. Und ich finde, das birgt zum einen, sage ich mal, Gefahren, weil, da kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf, aber zum Beispiel auch das Thema Gendern zum Beispiel meiner Meinung nach auch extrem stark über soziale Medien einfach befeuert wurde und birgt natürlich aber auch wieder positive Seiten, dass einfach auch wirklich gewisse Themen enttabuisiert werden, dass sie in die Öffentlichkeit gezogen werden. Und das finde ich auch ganz interessant. Und ich würde auch wirklich sagen, das können wir verifizieren nach einem Jahr, dass das, was Jette gerade ausgeführt hat, das selber steuernde Kommunikation und dass soziale Medien so ein großes Potenzial haben, dass es wirklich so ist und man jetzt sich vielleicht eher anschauen sollte, wie solche Inhalte sozusagen mit Maßnahmen unterlegt werden. Und da haben wir uns ja viel mit Video- und Audioformaten auch auseinandergesetzt.
Genau, dazu komme ich gleich. Was ich dazu noch sagen will, es geht natürlich also zum einen um die großen gesellschaftlichen Themen wie Klima oder Rassismus. Das war auch ein Thema, da haben wir zum Beispiel am Anfang mit Karamba Diaby auch drüber gesprochen in unserer allerersten Folge. Was ich aber auch in dem Zusammenhang spannend finde, ist, dass auch so, ich sag mal, Nischenthemen, ohne dass ich jetzt sage, das ist ein Nischenthema, aber Themen, die halt nicht so oft in den Medien sind, dass die halt auch ziemlich stark multipliziert werden können. Ich erinnere mich daran, dass vor geraumer Zeit in einer Fernsehshow 2 Männer ein Hygieneprodukt vorgestellt haben und der Meinung waren, dass das Frauen helfen würde. Das waren so, ich glaube, das waren so Handschuhe. Mhm. Die konnte man irgendwie einen Tampon dann verpacken, ohne dass man den anfassen musste oder so. Und das, ich weiß nicht, ich habe das gesehen und das ist halt ein Thema, über das, glaube ich, jahrelang überhaupt nicht wirklich gesprochen wurde. Und mittlerweile gibt es auf Twitter, auf Instagram, Facebook immer mehr Berichterstattung dazu. Und dass also so kleine Themen halt auch irgendwie groß werden und nicht nur die großen Themen, die eh schon medial sind. Das finde ich halt auch irgendwie spannend daran.
Ja.
Genau, das dann vielleicht zu unserem dritten Learning, was wir mitgenommen haben. Es ist ja so, dass Audio- und Videoformate wie zum Beispiel TikTok oder Reels, aber auch dialogische oder interaktive Formate, also Instagram Live, zum Beispiel Facebook Live oder Twitter Spaces, mittlerweile ein zentraler Bestandteil der Social-Media-Kommunikation heute sind. Und das ist zum Beispiel was ich, bevor wir unseren Podcast gestartet haben, noch gar nicht so wahrgenommen habe. Ich habe das zwar auch genutzt, aber mir war nicht klar, dass so viele Userinnen und User sowas auch so konsumieren. Ich dachte immer, das klassische Foto, das man postet, das ist so das, was Social-Media-Kommunikation ausmacht. Aber es ist tatsächlich so, das sieht man auch daran, wie erfolgreich TikTok ist, dass so Videoformate halt ganz, ganz groß sind und sich immer weiterentwickeln werden. Und wir haben ja versucht, mit manchen Menschen in die Glaskugel zu schauen, zum Beispiel mit Martin Fuchs, aber auch mit anderen oder mit Katrin Grote. Und wir haben uns gefragt, was kommt eigentlich dann nach TikTok oder Reels? Aber das ist eine Frage, die noch total offen ist. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird in Zukunft.
Oh ja, da bin ich auch wirklich sehr gespannt und da erinnere ich mich auch an das Gespräch, was wir mit Amelie Weber hatten, die ja in der Funke Zentralredaktion arbeitet, dort Head of Social Media ist und es wirklich geschafft hat. Ich finde, das ist auch wirklich sehr beachtlich, das Medienhaus, sage ich mal, Funke zu digitalisieren und einen TikTok-Channel aufzubauen, der ziemlich groß ist. Und da geht ja nicht nur, sage ich mal, die politische Kommunikation von politischen Organisationen oder Politikern, Politikerinnen mit einher, sondern natürlich auch, wie reagieren eigentlich die klassischen traditionellen Medien auf diesen Wandel und gehen sie da auch mit und wie erreichen sie vielleicht auch über die digitalen Plattformen dann Politiker? Und da, ich finde, dieses Beispiel zeigt es einfach auch total gut, dass sie es auch einfach geschafft hat mit dem TikTok-Account, dann auch Interviews zu bekommen mit Christian Lindner, mit Annalena Baerbock, mit Armin Laschet, also wirklich auch mit allen Spitzenpolitikern. Und dieses Projekt von Amelie und der Funke Zentralredaktion ist einfach für mich auch ein so gutes Beispiel, wo einfach auch gezeigt wird, dass nicht nur Politiker auf den Plattformen aktiv sind, sondern auch Medienhäuser nachziehen, um sich zum einen natürlich für ihre Leserschaft auch ansprechender zu werden oder auch junge Zielgruppen abzuholen. Aber auch dadurch zeigt sich natürlich auch, dass die auch versuchen, auf den Plattformen aktiv zu sein, wo sich auch die Politiker tummeln. Und ich finde, das ist auch ein Thema, was man vielleicht auch in Zukunft noch stärker besprechen kann. Also das ganze Thema rund um Wandel in Medienhäusern oder auch mit dem Fokus auf regionale Medien. Da hatten wir auch einen sehr spannenden Talk mit Andreas Rickmann, der sich auch genau mit diesen Herausforderungen auseinandersetzt. Und auch durch mein persönliches Interesse oder mein digitales Stadtmagazin Hannover Live, was ich vor einigen Jahren gegründet habe, merke ich natürlich auch, dass sich auch gerade die lokale Kommunikation extrem verändert. Und ich glaube, da müssten wir auf jeden Fall in Zukunft noch mal ein bisschen drüber sprechen und es auch beobachten.
Ja, das auf jeden Fall fand ich auch spannend. Auch in dem Gespräch mit Andreas Rickmann haben wir ja auch darüber geredet, dass regionale Medien natürlich auch extrem zu kämpfen haben, aber von manchen ja oft schon totgeglaubt wurden, einfach mangels Ressourcen. Aber das ist ja überhaupt gar nicht der Fall. Und da haben ja auch viele wirklich sehr kreative Konzepte. Das fand ich auch eine ziemlich coole Erkenntnis eigentlich. Jetzt haben wir natürlich ganz viel darüber gesprochen, was Social-Media-Kommunikation im politischen Bereich, in Medienhäusern, welche Chancen das bietet. Aber was wir auch vielleicht als Anregung nochmal mitgeben wollen und worüber wir auch in der zweiten Staffel, die wir starten werden, noch ein bisschen mehr reden wollen, ist die Frage, wen erreicht politische Kommunikation via Social Media eigentlich? Das ist jetzt was, worüber wir uns in den letzten Tagen so ein bisschen Gedanken gemacht haben. Stichwort Impfkampagne. Manche von euch haben es vielleicht gesehen. Auf Twitter ging der Hashtag um alles in den Arm. Und da habe ich mich halt gefragt, wie ist das eigentlich, wenn wir immer mehr Kommunikationsmöglichkeiten als je zuvor haben? Erreichen wir dann auch immer mehr Menschen eigentlich oder bleiben wir trotzdem immer innerhalb unserer Bubble? Also mit Bubble meine ich jetzt die Menschen, die sich sowieso sehr stark informieren, jetzt vielleicht in Bezug auch auf die Impfkampagne, Menschen, die sich sowieso impfen lassen würden, die viel Nachrichten konsumieren. Und das ist eine Frage, die ich mir halt stelle, weil ich manchmal so den Eindruck habe, vielleicht in den Gesprächen mit anderen oder auch zum Beispiel, wenn man sich mit Ärzten unterhält, die an der Impfkampagne beteiligt sind, die dann sagen, die meisten Menschen sind halt überhaupt gar nicht informiert, die sich jetzt halt gerade noch impfen lassen. Die haben völlig falsche Informationen bekommen. Und da habe ich mich gefragt, hat da die Politik vielleicht falsch kommuniziert oder ist einfach immer nur innerhalb ihrer eigenen Blase geblieben? Denn eigentlich haben wir ja die Möglichkeiten. Die Politiker können selber mit der Öffentlichkeit über Social Media sprechen und trotzdem scheint es halt an manchen Stellen nicht zu funktionieren. Und das ist was, womit ich mich auf jeden Fall in der nächsten Staffel gerne mehr beschäftigen würde.
Ja, und den Gedanken finde ich total gut und wichtig, denn das habe ich auch in den letzten Monaten innerhalb meiner Arbeit gelernt und gemerkt. Ich bin davon überzeugt, dass das Thema Social Media extrem wichtig ist und extrem wichtig bleiben wird. Aber jetzt stellt sich wirklich so langsam auch die Frage, erreichen wir eigentlich die richtigen Leute damit? Weil ganz oft suhlt man sich sozusagen in den eigenen bekannten Gefilden. Man weiß schon, von wem die Likes sozusagen kommen, wer sozusagen die Superfans sind. Oder man hat dann eher, sage ich mal, auch gerade bei Accounts von Spitzenpolitikern, hat man dann eher nochmal so eine Crowd an Hatern, die da sind. Und da ist aber die Frage, wie kann man noch zugänglicher werden? Und ich glaube, dass das sozusagen die Kunst ist auch und die Kunst werden muss, wirklich einfach eine große Bandbreite an Leuten zu erreichen. Und das haben wir jetzt ja auch zum Beispiel gesehen, da hatten wir ja auch drüber gesprochen, Jette, dass jetzt letztens Wetten, dass lief, mit einer Einschaltquote, wo 14 Millionen Leute Wetten, dass geguckt haben, auf dem ZDF, wo alle sagen, ZDF guckt doch keiner mehr und überhaupt gar kein lineares Fernsehen. Und das hat es ja komplett widerlegt. Also deswegen darf man es auch nicht unterschätzen, die Macht, sage ich mal, auch der traditionellen Medien und beziehungsweise einfach auch die Wirkkraft.
Ja, genau. Und deswegen, ich habe mich halt gefragt, wir haben zwar diese ganzen Möglichkeiten, aber ist es auch möglich, dass Social-Media-Kommunikation an irgendeiner Stelle ihre Grenzen erreicht? Und wie schaffen wir es vielleicht, diese Grenzen zu durchbrechen und halt mehr Menschen insgesamt zu erreichen mit all den Möglichkeiten, die wir haben? Und ja, das ist was, da können wir vielleicht schon mal ein bisschen spoilern, aber wir wollen auf jeden Fall in der zweiten Staffel darüber auch mit Kommunikations- oder Politikwissenschaftlern sprechen, denn das sind Fragen, die man auf jeden Fall auch mal aus dieser Perspektive beantworten muss.
Ja, auf jeden Fall. Also wir wollen die zweite Staffel jetzt auch dafür nutzen, um einfach mal ein bisschen noch detaillierter in diese feineren Nuancen des komplexen der komplexen Thematik auch einzusteigen. Und da würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns auch auf diesem Wege mit begleitet, uns gerne auch noch Tipps gebt, mit denen wir auf jeden Fall sprechen sollten. Aber bevor wir jetzt so langsam auch zum Ende kommen unserer Folge, müssen wir auch, ja, wir auch, die klassischen 5 Fragen beantworten. Oder hast du noch was zu unserem ersten Themenblock zu sagen, Jette?
Nee, ich glaube, du hast das jetzt ganz gut abgerundet an der Stelle. Also wir können gerne mit den 5 kurzen Fragen anfangen. Du kannst ja loslegen, wenn du magst.
Gut, also Jette, Twitter oder Instagram?
Privat Instagram, politisch Twitter. Und du?
Privat auf jeden Fall Instagram, politisch versuche ich aktuell Twitter zu meiden, weil es mich einfach auch nicht mehr interessiert, weil jeden Tag irgendwie eine Sau durchs Dorf getrieben wird. Deswegen versuche ich es irgendwie so ein bisschen auszublenden, obwohl es für die politische Kommunikation auf jeden Fall ein wichtiges Mittel ist.
Ja, ich finde es auch, also ich finde es super wichtig. Ich verstehe es, ich verstehe, was du meinst. Ich brauche es natürlich auch beruflich auf jeden Fall, deswegen nutze ich es. Ich verstehe aber, dass es einen runterzieht. Also so geht es mir auch. Gerade jetzt mit den Debatten über Corona-Maßnahmen und Impfungen und sowas. Also so wie man es öffnet, kriegt man eigentlich nur Negativität. Das stimmt. Ja, Theresa, gendern, ja oder nein?
Eine schwierige Frage, aber ihr habt ja auch gerade gehört, dass als ich gesprochen habe, dass ich auf jeden Fall versuche, immer beide Geschlechter zu nennen. Deswegen dreht sich meine Tendenz aktuell, vor allem wenn ich, sage ich mal, öffentlich rede, doch schon dahin, dass ich anfange schon zu gendern. Aber was ich persönlich gar nicht mag, ist dieses Binnen-I, also so PolitikerInnen. Das mag ich zum Beispiel gar nicht und ich versuche das eher mal nochmal auszuformulieren, weil ich aber auch einfach gemerkt habe, dass man Frauen oder das weibliche Geschlecht mit der Ansprache von Frauen einfach nochmal wirklich sichtbarer macht und ich in der letzten Zeit einfach gemerkt habe, dass viele Themenbereiche doch noch sehr stark männerdominiert sind und wenn wir schon über Akzeptanz und Gleichheit sprechen, dann müsste man das auch in der Sprache deutlich machen. Und du, Jette?
Ja, ich sehe das auch so wie du. Also es ist eine schwierige Frage. Ich versuche es halt auch im allgemeinen Sprachgebrauch zu machen. Es gelingt mir nicht immer besonders gut, aber gerade wenn ich Texte schreibe oder Postings schreibe oder so, mache ich es auch immer, aber dann auch ohne das Binnen-I, weil es ist für mich nicht intuitiv so zu sprechen. Aber ich versuche halt auch einfach eine gendersensible Sprache zu nutzen, gerade wenn ich schreibe, weil es ein super wichtiges Thema ist und Sprache halt auch der erste Punkt ist, wo man ansetzen muss, finde ich. Was nicht bedeutet, dass man nicht auch andere Maßnahmen zur Gleichberechtigung einleiten muss. Aber ich finde, in der Sprache kann man schon ganz viel machen und es ist auch eine Frage des Respekts gegenüber denen, die sich dadurch angesprochen fühlen, das zu machen.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich muss dazu sagen, dass ich auch teilweise die ganzen Gender-Debatten, die sehr hitzig geführt werden, auch zu überzogen finde. Also da möchte ich mich eher nicht einordnen und auch nicht dran teilnehmen.
Ich auch nicht.
So, nächste Frage. Morgen- oder Abendmensch?
Ah, ich bin ein Abendmensch. Ich habe auch in der Uni schon immer abends Sachen gemacht und Hausarbeiten geschrieben oder gelernt. Ich bin eher ein Abendmensch. Ich schlafe morgens sehr gerne aus. Und du?
Ja, auch 100%. Ich bin eine Nachteule und das wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich ändern.
Nee, bei mir auch nicht. Okay, dann kommen wir wieder zu einem politischen Thema. Frauenquote, ja oder nein?
Ich habe wirklich bis vor 3, 4 Monaten immer gesagt, auf gar keinen Fall eine Frauenquote. Ich finde es auch nicht gut, weil dadurch wieder so ein Zwang entsteht, dass sozusagen einfach eine Frau nur wegen einer Quote in eine Position gekommen ist. Aber ich habe einfach gemerkt in der letzten Zeit, dass es ohne Quote einfach nicht gehen wird, weil es so festgefahrene Strukturen gibt, gerade auch in Parteien, dass man die überhaupt nicht durchbrechen kann. Und es muss einfach einmal dieses Mittel geben. Vielleicht wird, wenn man es jetzt einführen sollte, dass es dann vielleicht in ein paar Jahren obsolet wird, weil man dann nicht auf natürliche Art und Weise sozusagen auch Frauen stärker berücksichtigt. Aber ich wirklich tendiere in letzter Zeit immer mehr dazu hin, dass ich sage, eine Frauenquote ist wichtig und ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir wirklich ein Riesenproblem haben, was das Thema Frauenförderung angeht.
Ja, absolut. Ich wusste gar nicht, dass du das mittlerweile auch so siehst. Also ich kannte auch nur
Ja.
die Zeitung von ein paar Monaten noch. Also ich sehe das ja schon länger, so dass man das braucht. Nicht, weil ich es grundsätzlich gut finde, sondern weil es anders einfach nicht funktionieren wird. Und also es gibt viele Gegenargumente, die sagen, ja, aber es hat sich doch schon so viel getan und Frauen haben so viel mehr Möglichkeiten als früher. Ja, aber trotzdem sind wir unterrepräsentiert. Und ich finde, also ich möchte nicht darauf warten, dass es in 20 Jahren noch besser ist als heute, nur weil viele Männer das halt vielleicht heute noch nicht so sehen. Und dann denke ich mir, dann bin ich jetzt lieber die Quotenfrau als die Frau, die die Position nicht bekommen hat, weil sie eine Frau ist. Und das ist, finde ich, ein schlagendes Argument. Also ich finde, den Wandel kann man durch solche Maßnahmen halt schon früher einleiten und muss nicht darauf warten, dass sich in 20, 30 Jahren noch mehr tut als jetzt. Deswegen, klares Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also, wo man halt aufpassen muss, ist, dass man halt, sage ich mal, das männliche Geschlecht dann auch nicht benachteiligt. Also, ich bin jetzt auch nicht so ganz radikal und sage, Frauenquote und wir beißen alles weg und jetzt sind wir hier so. Ich finde, das muss schon alles sehr moderat auch passieren. Aber ich glaube, dass es ohne diese Regeln, dass es keine Chance gibt, auch durch meine Erfahrungen in den letzten Monaten, dass es keine Chance gibt, dass Frauen wirklich in Positionen kommen, wo sie auch wirklich was zu sagen haben. Es geht ja, ich meine, es ist ja immer schön, wenn man dann vielleicht eine Position hat, wo man vermeintlich was zu sagen hat, aber in Wirklichkeit nicht. Und da ist ja auch noch wirklich eine große Diskrepanz teilweise.
Ja, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben.
Ja. Gut, letzte Frage. Wetten das, ja oder nein?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch nicht gedacht, dass ich es so cool finden würde. Ich bin eine von den 14 Millionen, die sich das angeschaut hat vor 2 Wochen. Ich fand es super. Also es war natürlich, es gab viele dumme Sprüche und so und da kann man sich jetzt drüber aufregen oder auch nicht. Aber ich fand, es war einfach so ein bisschen so ein Gefühl nochmal. Wie in meiner Kindheit, also wenn man irgendwie abends frisch geduscht vom Fernseher saß und dann gab es irgendwie einen bunten Teller mit Schokolade und Gummibärchen und so hat sich das dieses Mal wieder angefühlt. Von daher, ich fände es cool, wenn es das ab und zu mal wieder geben würde. Und es war halt genau so ein Thema, wo sich, das haben wir vorhin schon gesagt, wo sich am nächsten Tag halt alle drüber unterhalten haben. Und das ist was, was es dadurch, dass jeder momentan irgendwie in eine bestimmte Serie guckt oder sich on demand aus irgendeiner Mediathek etwas zieht, gibt es eigentlich keine Show mehr, die alle gucken. Und ich fand das irgendwie war so ein schönes Gemeinschaftsgefühl, gerade in so einer Zeit wie jetzt, wo man sich halt durch Corona wieder so ein bisschen eingeschränkt fühlt.
Ja, das hast du so schön gesagt, da kann ich gar nichts hinzufügen. Ich hoffe auch, dass es das weitergeben wird, das Format. Und daran sieht man einfach, dass auch beständige Formate aus der Vergangenheit jetzt dann doch wieder irgendwie so eine gewisse Konstante bieten, wie auch TV Total, was ja jetzt auch nochmal gezeigt oder gezeigt wird. Von
Ja.
daher bin ich sehr gespannt und ich glaube, dass vielleicht auch viele alte konstante Dinge sich durchsetzen werden. Es ist vielleicht auch nochmal ein Anreiz sozusagen für unseren Podcast, worauf wir achten können. Aber ja, ich bin sehr gespannt und ich glaube, dass es interessante Entwicklungen auf jeden Fall in den nächsten Monaten und Jahren noch geben wird. Und ich freue mich, wenn wir beide die weiterhin beäugen mit unserem Podcast und auch einordnen.
Darauf freue ich mich auch. Und dann würde ich sagen, können wir diese Folge damit schließen. Ich fand, es war eine super coole erste Staffel. Wir haben ganz tolle Gäste gehabt. Und deswegen würde ich auch erstmal Danke sagen an alle, die uns dabei unterstützt haben, die mitgemacht haben. Es war total toll, dass ihr dazu beigetragen habt. Und ich freue mich sehr auf die zweite Staffel.
Oh ja, ich mich auch. Bis dahin.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Und wir freuen uns auf euer Feedback, auf Fragen und Anregungen für Themen und neue Gäste.
Ihr könnt uns immer über unsere Social-Media-Kanäle erreichen. Wir sind einmal auf Instagram vertreten unter dem Namen Modern Politics Podcast und auf Twitter unter Modern Politics. Also schreibt uns dort gerne euer Feedback und Anregungen und wir freuen uns auf das nächste Mal.
Macht's gut und bis bald.